Ja, Sommer, Sonne, Sonnenschein, AC ist, wie sich das gehört, für so einen älteren Mann schon im Urlaub verschwunden und ich habe mir gedacht, einer von uns beiden muss ja arbeiten und ich habe mir doch glatt den Stefan, unseren Innovationsexperten hier wieder in unseren Podcast geholt, aber diesmal nicht nur als Experten für ein, zwei Statements, sondern für eine gesamte Folge. Wir haben nämlich von ihm ja immer wieder gelernt, stay innovative, das ist ja der Slogan schlechthin. Und Stefan, ich begrüße dich recht herzlich hier zu unserer ersten Spezialfolge von
The Next. Innovation und Startups. Ideen für morgen.
Beyond the Horizon.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Philipp, zu The Next. Und wir wollen heute ein bisschen zum Horizont schauen und, falls es uns gelingt, auch ein bisschen darüber hinaus.
Megatrends, das ist ja deine Keynote, aber die heißt nicht Megatrends, sondern sie heißt Beyond the Horizon auf Englisch oder So lebst du morgen. Damit bist du relativ erfolgreich in der Republik und auch über die Landesgrenzen hinaus unterwegs und exklusiv hier bei The Next wirst du uns für einige Folgen über die Megatrends der kommenden Jahre etwas erzählen. Aber sag mal, was ist eigentlich überhaupt der Unterschied zwischen Megatrend und Hype?
Ja, was ist ein Megatrend? Der lässt sich so definieren, dass er über 10 Jahre mindestens andauert. Das heißt, immer wenn wir hören, ein Megatrend kommt über Nacht, dann handelt es sich wahrscheinlich nicht um einen Megatrend, sondern, wie du schon gesagt hast, in Abgrenzung, dann könnte es ein Hype sein.
Und sag mal, hast du irgendwie mal ein passendes Beispiel, was man so als Hype bezeichnen würde oder was du jetzt beobachtet hast in den letzten Jahren, wo man sagt, boah, das ist das nächste große Ding, das ist ein richtiger Trend und dann war es nur ein Hype?
Da gibt es schöne Beispiele. Weißt du, was du vor 2 Jahren gemacht hast? Ich weiß es nämlich.
Ja, sag mal, also ich weiß so einiges, aber ich weiß nicht, ob das die Hörer alle hören möchten.
Naja, dann erzählen wir mal, du hast am Rad gedreht.
Oha, am Rad gedreht. Ach, du meinst diese Teile, die man sich auf den Finger gelegt hat und dann versucht hat, die so gut wie möglich so anzuspinnen und dann auf den Finger zu balancieren.
Hey, Fidget Spinner. 3 Monate lang ist die Welt durchgedreht. Jeder wollte so einen Teil haben. Und ich hatte vor kurzem ein ganz spannendes Treffen mit dem CEO von Lufthansa Cargo. Und er sagte, wir hatten ein völlig ungeplantes Umsatzplus von 12%, weil wir haben diese völlig unnötigen Spielzeugteile um die Welt geflogen.
Oh mein Gott.
Und zwar, weil einfach Time to Market so extrem wichtig war. Man muss sich mal vorstellen, Luftfracht kostet ungefähr 50 Mal mehr, als wenn ich das mit dem Schiff transportiere. Und ja, und 3 Monate später war das vorbei. Heute verstauben die Fidget Spinner in den 1-Euro-Shops.
Okay, sag mal, hast du dir so ein Ding gekauft? Ganz ehrlich.
Ganz ehrlich, ich habe eins geschenkt bekommen und ich habe es tatsächlich noch.
Und konnte das leuchten, so wie meins?
Nein. Nein, also ein Leucht-Fidget-Spinner hatte das ich leider nicht.
Hatten nur die Profis, ja. Ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn man in den südlichen Ländern unterwegs ist, da gibt es dann abends ja immer so auf diesen Boulevards dann immer so diese, sagen wir mal, Gaukler oder was auch immer, die dann da alles mögliche blinkende, leuchtende, fliegende, glitzernde, sich schnell bewegende verkaufen wollen. Aber die Dinger haben es ja irgendwie geschafft. Wie schafft es so ein, wie heißt das, Fidget Spinner in die Hände der Kinder und andere Teile, weiß ich nicht, irgend so ein Ding, was du losfliegen lassen kannst, was dann so toll leuchtet und sofort wieder landet. Warum schafft es dann sowas nicht?
Ja, gute Frage. Das müssen wir mal irgendeinen Marketing-Experten fragen. Also die Verbreitung über die sozialen Medien ist natürlich enorm. Also es gibt ja andere Beispiele, Pokémon Go oder wir tanzen jetzt alle den Gangnam Style oder ähnliche Dinge oder die Ice Bucket Challenge. Das hat sich ja blitzartig verbreitet und war dann auch blitzartig wieder weg.
Ja, aktuell ist es ja diese Challenge, ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch aktuell ist, wo man mit so einem Roundhouse-Kick die Flasche öffnet. Das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, oder?
Habe ich gesehen und ich muss sagen, Ich werde es nicht versuchen.
Och Mann, ich dachte, wir schaffen das heute noch zusammen, so ein Video zu machen. Na gut, okay. Du sag mal, wir wollen aber nicht nur über die Hypes sprechen, sondern eigentlich ja über die Trends, über die Megatrends. Und wir haben ja, oder du hast insgesamt 12 Stück mitgebracht, die wir hier nach und nach uns anschauen werden. Wir fangen heute an mit Individualisierung und Senior Living. Dann hast du noch dabei Gender Shift, Connectivity, Globalisierung, Urbanisierung, Security, Mobility, Food, Health and Sports, die Neoökologie. Was soll sich darunter verbergen?
Das verraten wir dann, wenn es dran
ist. Okay, alles klar. Dann künstliche Intelligenz und Robotics, New Work und Gamification. Also jede Menge spannender Themen. Einige Worte, ja, die habe ich schon mal gehört, die erschließen sich sofort. Und andere, da könnt ihr gespannt sein. Ihr werdet uns auf jeden Fall schon mal unter The Next Podcast auf Instagram und auf Facebook folgen. Dann kriegt ihr immer mit, wann welche neue Folge rausgekommen ist. Und ihr könnt natürlich auch dem Stefan direkt bei LinkedIn und bei allen anderen sozialen Netzwerken folgen, damit ihr auch da die News nicht verpasst. Heute Individualisierung, Senior Living. Womit wollen wir anfangen?
Du, lass uns gleich mit dem Individualisierungsthema anfangen. Das ist ja im Gegensatz zu Standardisierung zu sehen.
Mhm.
Und ich finde das ein mega spannendes Thema, weil es natürlich auch überleitet zu den Veränderungen, die wir erleben bei den Millennials, bei der Generation Z. Ich stelle bei meiner Keynote immer die provokative Frage ins Publikum, wer denn einen Teenager zu Hause hat? Und dann gehen immer relativ viele Hände hoch.
Mhm.
Und ich frage immer, was passieren würde, wenn sie dem Teenager sagen, du bist völlig normal.
Ja, der würde durchdrehen, der würde kreischen, ja. der würde sich einer Selbsthilfegruppe anschließen, die normallos
vielleicht
wahrscheinlich.
Vielleicht sogar weinen.
Ne? Ja, genau.
Ja. Weil niemand möchte heute mehr durchschnittlich sein. Ja, mhm. 0815, das gibt es nicht mehr. Sondern heute will jeder individuell sein, einzigartig, seine eigene DNA haben. Und das müssen wir einfach übersetzen in ganz viele Bereiche unseres Lebens, aber auch in Bereiche des Geschäftslebens,
ja,
des Unternehmertums. Also Pauschalangebote sind out, individualisierte Dinge, die einzigartig sind. Die werden gesucht.
Ja, das sieht man ja auch jetzt zum Beispiel in der Urlaubszeit. Ne? Also wer bucht sich noch heutzutage seine Urlaubsreise über den damals noch so weit verbreiteten Katalog? Ich erinnere mich noch, als meine Eltern den Urlaub gebucht haben, die haben wirklich im Katalog geblättert. Man hatte ein, wenn man Glück hatte, zwei Fotos vom Hotel und vom Strand und so eine Beschreibung, die bestand vielleicht so aus 30 Wörtern. Und dann hat man entschieden, ja, da fahre ich hin, das klingt ganz gut. Und dann war vor Ort natürlich die Aufregung groß, als dann plötzlich der Strand nicht so 150 Meter, sondern 350 Meter weg war und so weiter. Heute wird alles individuell gebucht. Die Leute fahren über ja, Airbnb, Fevo direkt und sonstige Portale weg. Also es geht ja auch los, dass die Flüge individuell gebucht werden. Man braucht eigentlich gar kein Reisebüro mehr. Oder siehst du das anders?
Reisebüro ist genau das Stichwort, dass Branchen einfach sich komplett verändern, dass Anbieter wegfallen, weil vom Konsumenten nicht mehr benötigt. Und tatsächlich ist es so, dass heute individuelles Reisen, individuelle Kleidung, individuelles Essen, individueller Lebensstil wichtig sind für die Menschen.
Aber warum ist das so gekommen? Also ich meine, wenn man sich bestimmte Länder anguckt, die schon ganz lange zum Beispiel das Thema Schuluniform haben. Ja? Alle sehen gleich aus, keiner soll irgendwie besser oder schlechter gestellt werden aufgrund der Kleidung, vielleicht sogar auch aufgrund des anderen Äußeren. Und dennoch sind es alles Individuen, alles Menschen, die auch Ideen haben, die kreativ sind. Wo ist das ein Problem, dass jeder so mega individuell heute sein will und das alles schlecht findet, was früher war? Oder wo kommt das her?
Das kann ich dir natürlich auch nicht genau beantworten. Das Beispiel mit der Schuluniform ist ein großartiges. Ich glaube, da könnte man eine wunderbare Talkshow mit bestreiten und das Pro und Contra abwägen.
Mhm.
Und ich bin mir sicher, ich könnte vielen Argumenten auf beiden Seiten folgen. Natürlich hat es einen riesigen Vorteil, wenn die Kinder nicht schon anfangen zu sagen, mein Gott, der hat Nike, der hat Lacoste Und der hat seine T-Shirts bei Kick gekauft. Mhm. Ups, jetzt haben wir auch noch Werbung gemacht. Ja. Schneiden wir raus. Ja, aber das ist so. Andererseits, die Kids wollen individuell sein, sie wollen besonders sein, sie haben spezielle Hobbys, sie haben spezielle Haarfarben, Schmuck, Kleidungsstücke, Taschen und es ist eben nicht mehr 0815.
Also ist das denn so, dass die Menschen heutzutage auch durch diesen Individualismus sich eigentlich abgrenzen wollen von dem, was früher war? Oder liegt es eigentlich eher daran, dass es heute einfach so viele Angebote gibt und man sich einfach das Beste für sich selber raussuchen kann?
Ich glaube, beides stimmt. Der junge Mensch von heute, der wird natürlich ein ganz anderes Leben führen. Also wenn wir uns die Generation Z angucken, das heißt die nach 1995 Geborenen, die werden in ihrem Leben 17 Mal den Job wechseln. Schauen wir mal ein, zwei Generationen zurück. Da war es eine Auszeichnung, wenn man von der Lehre bis zur Pension in einem Unternehmen geblieben ist. Mhm. Das ist heute nicht mehr erstrebenswert aus Sicht der Generation Z. In dieser Zeit werden sie auch wahrscheinlich 15 Mal umziehen. Das heißt, ich heirate, gründe eine Familie, baue ein Haus und dort bleibe ich, bis ich waagerecht rausgetragen werde. Das gilt auch nicht mehr, sondern heute ist ganz viel Plug and Play. Ich komme irgendwo hin, habe ein neues Projekt. Hey, wie cool, ich stöpsel mich ein. 10 Minuten später muss alles funktionieren. Hier sehen wir zum Beispiel auch die Ungeduld der jetzigen Generation. Es muss alles sofort funktionieren. Es ist die Generation, ich möchte nicht warten.
Ja klar, das ist ja auch, Zeit ist ja nicht nur Geld, sondern Zeit ist ja auch wirklich Lebenszeit, die verloren geht für ganz, ganz viele Dinge, wo man noch gar nicht wusste, dass man die machen kann. Mittlerweile ist eben, wie du schon gesagt hast, ne, durch diese Globalisierung und durch dieses Schnelllebige, man kann jederzeit an jeden Ort eigentlich fliegen. Ja, also weiß ich nicht, wenn ein 18-Jähriger heute sagt, ich bekomme zum Abi ein bisschen Geld und ich habe Bock, nächste Woche nach New York zu fliegen, dann macht er das. Das ist vor 15 Jahren oder vor 30 Jahren noch völlig undenkbar gewesen. Und so verwandelt sich natürlich auch im Prinzip so dieser junge Mensch, der Jugendliche, Jungerwachsene, schon relativ schnell zum, in Anführungszeichen, alten Erwachsenen, der dann eben auch alles Mögliche schon kann. Und eigentlich studieren macht man nebenbei, weil man ja eigentlich schon einen Job hat oder vielleicht sogar ein Startup nebenbei. Was empfiehlst du denn hier unseren Startups, die hier immer wieder vorgestellt werden, in der Regel junge Leute sind, dass sie nicht nur einen Hype irgendwie aufsitzen, sondern dass sie wirklich am Trend sind, dass sie wirklich auch mit ihrem Produkt oder mit ihrer Idee vielleicht sogar einen Trend setzen können oder auf einen Trend aufspringen können. Was ist für die wichtig? Worauf sollten die Acht geben?
Also sie sollten Acht geben, dass sie keine unserer Folgen verpassen, weil dann,
guter Tipp.
Dann haben sie alle Trends drauf. Mhm. Kann man damit den Rest des Lebens glücklich werden? Nein, weil diese Trends erzeugen ganz viele sehr schnelle Subtrends. Aber nochmal zurückzukommen, wenn du heute mal auf Instagram-Profile schaust von 20-Jährigen, da gibt es ja kaum noch einen, der nicht schon in Neuseeland, Australien, USA, Island, Hongkong und sonst wo gewesen ist.
Oder zumindest so tut, als ob.
Oder so tut, als ob, genau. Also ja, diese Reiselust und Reisewut, die ist vorhanden. Die widerspricht natürlich wieder ganz anderen Trends, wie zum Beispiel das Thema Neoökologie. Ne? Mhm. Es entwickelt sich ja in den letzten Wochen in den Medien das Wort Flugscham.
Ja.
Also nicht Charme mit Richard, sondern Flugscham. Ich schäme mich, weil ich fliege.
Oder ich finde den, ich zahle meine CO2-Ausgleichsgebühr-Button nicht Scham.
Da müssten 99,9% der Flugreisenden sich sehr schämen, weil alle handeln nach der Devise, coole Sache, die anderen können schon mal anfangen.
Wie können denn jetzt Unternehmen mitmachen oder diese Trends im Prinzip so ein bisschen bestimmen? Oder können die eigentlich nur, sag ich mal, so einen Schritt hinterher sein, dass sie immer nur reagieren müssen? Wie wird man selber zum Game Changer?
Also Trendsetter zu werden, das ist schon eine richtig große Aufgabe. Mhm. wichtig ist zunächst mal, die Megatrends zu kennen, zu verstehen und sie dann zu übersetzen für den eigenen Bereich. Und was ich bei vielen Startups, die ich kennenlerne und die ich zum Teil auch coache, immer wieder feststelle, ist, die folgen ganz intuitiv wirklich ihrer Leidenschaft und ihrer Passion und finden eine Nische, die, und mag sie noch so klein sein, ihnen Spaß macht und ihnen die Chance eröffnet, lieber in einer engen Nische Weltmarktführer zu werden, als irgendwie mit einem Bauchladen rumzulaufen und in allen Bereichen auf Platz 200 zu stehen. Mhm. Meine Empfehlung ist definitiv Fokussierung, Nische suchen, der Leidenschaft folgen, die Trends verstehen und übersetzen. Was heißt denn das für mich? Ja. Wenn ich jetzt Generation Z übersetze für verschiedene Branchen, dann weiß ich ganz genau, was die Folgen daraus sind. Wenn ich Einzelhändler bin, weiß ich doch, dass ich diese Konsumentengruppe, die rasend an Bedeutung gewinnt, komplett neu anders ansprechen muss.
Sag mal, was hältst du denn eigentlich von solchen Statements, welche gerade in sozialen Netzwerken immer so zu sehen sind? Meistens ein Foto mit einer relativ prominenten Person, Pappschild in der Hand und da steht dann drauf, Water is a human right. So, also große Werbekampagne, Viva Con Agua. Es werden viele Personen dafür akquiriert oder es wird so ein bisschen, der Staffelstab weitergegeben. Hey, du hast jetzt schon dieses Schild in der Hand gehabt, ich noch nicht, darf ich jetzt auch mal? Oder alle schließen sich da irgendwie so an. Und was hältst du von solchen Sachen, die dann so ein bisschen wie ein Trend sind, aber eigentlich ja über 10 Jahre nicht hinwegdauern, sondern nur so ein bisschen das Hype-Gefühl geben? Was wollen uns die Leute damit sagen, die da mitmachen?
Ich bin überzeugt, dass diesen Aktionen ein Megatrend mindestens zugrunde liegt. Das fühlt sich vielleicht in der Umsetzung dann an wie ein Hype, ist aber eher ein Subtrend. Wenn man sich das mal anschaut, Plastikflaschen, Wasser, wird ein riesiges Thema, Gott sei Dank, endlich. Ich habe vor einem Jahr 2 Mädels getroffen aus der Generation Z. Die beiden Mädels waren 11 und 13 Jahre alt aus Indonesien. Die haben die Aktion Bye Bye Plastic Bag gestartet und sind weltweit unterwegs. Und das 5-Sterne-Hotel, in dem sie ihren Vortrag gehalten haben, stellte in der Pause Wasser hin in 0,25 Liter Plastikflaschen. Keiner im Saal traute sich dorthin zu greifen. Richtigerweise am nächsten Tag gab es Glaskaraffen. Also, ja, es geht ja doch.
Ja, genau. Wahrscheinlich haben sie die Glaskaraffen hinter den Kulissen gefüllt, indem sie da 10 solche kleinen Flaschen reingedrückt haben.
Nein, bitte nicht. Das wollen wir uns nicht vorstellen.
Du sag mal, und das Thema Food ist natürlich auch ein absoluter Ausdruck von Individualität. Oder wie siehst du das? Also, es gibt ja diesen Spruch, du bist, was du isst, oder du isst, was du bist, je nachdem. Bei einigen passt es so rum, bei den anderen andersrum. Aber ist das auch ein Ausdruck von Lebensgefühl, Lifestyle, so ein bisschen trendy sein, so ein bisschen cool? Oder ist es tatsächlich so, dass man sich entscheidet und dann einfach mehr Entscheidungsmöglichkeiten hat, als man das vielleicht vor 20 Jahren hatte?
Beim Essen heute geht es natürlich nicht mehr alleine darum, satt zu werden, sondern es ist in der Tat Ausdruck, wer bin ich? Wie denke ich und welche Verantwortung fühle ich für diese Welt, für die Natur, für Tiere? Und da stellt man natürlich eine große Individualisierung fest. Eine Individualisierung, die viele Restaurants noch gar nicht richtig erkannt haben oder nicht wissen, wie soll ich damit umgehen? Das Thema vegetarische Kost, vegan, Keto-Ernährung, Kalorien
was ist denn
reduziert
das, Keto-Ernährung?
Und. Das ist kompletter Verzicht auf Kohlenhydrate und Zucker.
Aha, okay. Das wäre nichts für mich. Ich esse so gerne Schokolade.
Okay, dann bist du raus.
Ja, okay, also dass eben, sag ich mal, der Markt sich öffnet und ganz viele Möglichkeiten jetzt im Prinzip geboten werden den Leuten, die sagen, ja, ich habe jetzt aber Lust, heute zum Beispiel ein Beyond the Meat Burger zu essen. Also das geht ja auch enorm durch die Decke. Man sieht ja, wo die Aktie im Moment steht, ne? Die geben gerade 3,25 Millionen neue Aktien raus, damit ein gewisser Bedarf gedeckt wird und die neues Kapital machen. Die haben jetzt, so wie ich das gelesen habe, noch nicht unbedingt Gewinn erwirtschaftet, aber die haben ihren Umsatz mal eben um 280% gesteigert innerhalb von einem Quartal. Also es ist ja unfassbar. Ist das ein Hype oder ein Trend?
Also grundsätzlich ist es ein Trend, dass diese Ernährung sich verändert. Das ist vollkommen richtig. Und wir müssen auf jeden Fall genau hinschauen, ob diese Sachen wirklich jetzt nur kurzfristig gelten oder ob sie wirklich längerfristig da sind.
Ja, weil genau diese Ernährung jetzt, sage ich mal, von fleischlosen Burgern, also man möchte irgendwie, das kommt ja auch wieder dahin, ne? Man möchte irgendwie alles und irgendwie auf nichts so richtig verzichten und das ist ganz interessant, weil das ist so eine Mischung eigentlich. Es soll ein Burger sein, der aussieht wie so ein richtiges schönes Beef Patty und am besten auch noch so riecht und vielleicht auch noch so schmeckt, aber kein Beef ist.
Ja, die Amerikaner sagen ja so schön, Food is the new porn.
Genau.
Also das klingt natürlich besser als du bist, was du
ja,
isst.
Ja, stimmt.
Aber es ist natürlich wirklich so. Es ist Ausdruck des Lebensstils und auch Ausdruck meiner eigenen Werte geworden. Wo gehe ich hin essen? Was kaufe ich ein? Wo kommt das Lebensmittel her? Ist es um die Welt geflogen? Etc.
Ja, ich sehe das auch bei mir jetzt, wenn ich irgendwo was esse oder mitbringe oder was gekocht habe, ich kann es mir auch nicht verkneifen, dann noch zu sagen, wo ich das her habe oder wie dieses Huhn mit Vornamen hieß, so ungefähr. Also man macht ja doch schon so ein bisschen, naja, bei einigen merke ich, die machen schon fast so eine Missionierung draus, dass sie dann auch wirklich sagen, so was, also du isst jetzt, keine Ahnung, ein Hühnerei mit einem Stempel drauf, wo eine 1 oder eine 2 draufsteht, weißt du denn eigentlich, was das bedeutet? Aber ich glaube, das ist ja gerade das Schöne daran, diese Aufklärung, dieses überall medial und auf YouTube und wo auch immer, kriegt man ja die, sag ich mal, die News oder die ganzen Sachen mitgeteilt und im Gespräch. Ich meine, wer hat sich vor 30, 40 Jahren darüber unterhalten, was er da für ein Hühnerei ist, ne? Also es hat ja doch alles mit so einer enormen Industrialisierung ja auch zu tun, dass alles irgendwie von konventionell und kleinen Bauernhöfen plötzlich enorm groß geworden ist und dann natürlich ein Haufen Sauereien mitgemacht wurden. Und das ist jetzt natürlich an uns, das wieder so nach und nach abzustellen. Siehst du da eine Chance, dass es wieder in eine gute Richtung gehen kann oder sind das nur so kleine Strohfeuer?
Jeder Trend erzeugt natürlich einen Gegentrend. Und hier haben wir natürlich genau mit der Standardisierung zu tun, mit der Automatisierung zu tun, immer größer, immer schneller, immer effizienter. Wir Deutschen haben in Europa leider wie die Europameister immer billiger einkaufen wollen, Food immer discountiger, alles wurde unterboten und Gott sei Dank entwickeln sich daraus eben auch wieder Gegentrends und es geht eben zurück zu regional, zu saisonal, zu wo kommt das her und das ist eine hervorragende Chance an Individualisierung. Im Übrigen auch eines meiner Innovationsempfehlungen, über die wir in einer der späteren Folgen sprechen werden, das Thema Manufaktur. Der Mensch ist unglaublich neugierig und hat wahnsinnige Lust, genau zu wissen, wie ist das entstanden? Wo kommt das her? Wer hat das gemacht?
Ja.
Wie geht das? Erzähl mir die Geschichte.
Ich liebe Manufakturen, muss ich dir wirklich sagen. Ich finde das so toll, weil dieses Handwerk, was häufig bei bestimmten Produkten dahinter steht, ja überhaupt nicht mehr zu sehen ist und dann nur noch so als kleine Romantik von früher vielleicht als kleines Bildchen am Eingang hängt. Aber an sich weiß man ja meistens gar nicht, wo die Sachen herkommen. Wenn es dann in die Richtung vielleicht sogar einer gläsernen Manufaktur geht und so, wo man den Leuten auch wirklich nicht bei irgendwelchen Show-Handwerkstätigkeiten, sondern beim echten Herstellen von vielleicht ein paar Schuhen oder von irgendwelchen schönen Manschettenknöpfen oder vielleicht auch von Speisen oder was auch immer zuschauen kann. Das merkt man ja auch bei Küchen. Wenn es da eine gläserne Küche gibt, die Leute gucken hin, die finden das toll. Da stört das keinen, dass da gekocht und geklappert und geraschelt und gebrutzelt wird. Ja, also das ist auch, sagst du, so eine kleine Zukunftsprognose, dass es immer mehr in Richtung Manufakturen gehen könnte.
Eine riesige Chance. Also wenn wir schauen, wie viele kleine, tolle Schokoladen- und Pralinenhersteller es auf einmal in Deutschland gibt.
Darfst ja? du ja als Keto-Ernährer nicht. Das
ich darf da aber hingucken.
Na gut, okay, stimmt. Ja, genau.
Und dunkle Schokolade ist ein bisschen erlaubt.
Okay.
Ja, gebe ich zu. Aber schön auch zum Beispiel vor einiger Zeit in Paris auf dem Champs-Élysées in einer der Luxusboutiquen saß im Schaufenster ein Handwerker, der eben gezeigt hat, wie werden die hochwertigen Handtaschen genäht. Mhm. Und die Menschen sind stehen geblieben, die waren fasziniert, weil sie gesagt haben, ach, so wird das gemacht und das ist so aufwendig und jetzt verstehe ich auch den Preis, zum Teil.
Ja, genau, zum Teil. Das ist gerade bei Handtaschen ein gutes Thema, ja. Du, lass uns mal zum Thema Handtasche übergehen, zum Thema Senior Living.
Eine schöne Überleitung.
Ja, weil die Dame ab 45 trägt ja gerne auch das etwas teurere Handtäschlein, wenn sie sich das leisten kann. Ja, Senior Living, das ist ein Trend. Den hast du mir vorhin so ins Ohr geflüstert und ich habe mir gedacht, Senior Living, was ist damit eigentlich gemeint? Heißt das, wie ich im Alter lebe, wo ich mich am besten jetzt schon mal für ein Pflegeheim interessiere oder für den immer noch im Urlaub weilenden AC mich schon mal umschauen sollte? Oder was ist mit Senior Living eigentlich gemeint?
Das beantworte ich am besten nicht ganz detailliert. Also der Trend ist natürlich ganz spannend. Es gibt gar keine alten Menschen mehr. Es gibt nur noch Menschen, die schon ein bisschen länger jung sind. Die Deutschen fühlen sich im Durchschnitt 9 Jahre jünger, sagt eine Studie der Feierabend AG, größte Internetplattform Deutschlands, wo sich 200.000 Senioren vernetzen, treffen, bis hin zu heiraten. Also die aktiven älteren Menschen, die fühlen sich nicht alt und die wollen auch gar nicht so angesprochen werden. Und was ganz spannend ist, und das verbindet es dann auch wieder zu unserem Eingangsthema, ich empfinde es so, dass erstmalig in der Menschheitsgeschichte diese Generation unglaublich sich dafür interessiert, was denken eigentlich meine Enkel und was erwarten die von dieser Welt und was können wir lernen und wie können wir unser Verhalten verändern. Ich traf kürzlich eine 20-jährige Studentin, die sagte mir, oh Mann, meine Großeltern sind mittlerweile schlimmer als ich, wenn es darum geht, Müll zu trennen und das zu kaufen und zu fragen, wo kommt das her. Also wir haben auf einmal diese ganz jungen Alten, die schlau sind, die informiert sind, die eine Menge Kohle haben,
ja, ja.
Und die aber einfach auch smart angesprochen werden wollen.
Ja, und da gibt es auch noch nicht genügend Produkte und genügend Lösungen. Ne? Also wenn ich das sehe, ich habe da jetzt meiner Schwiegermutter, ja, die ist auch schon, ja, man darf sagen, über 60, deutlich über 60, die hat ein Smartphone geschenkt bekommen von uns. So, und jetzt muss man mal sich überlegen, dass man in ein Geschäft geht, wo es gefühlt 200 verschiedene Smartphone-Modelle gibt. So, und da ein Smartphone für Senioren zu finden, die auch vielleicht mit der Fingerkuppe nicht ganz so zielsicher sind, um das jeweilige App-Icon zu treffen. Und die wollen trotzdem über WhatsApp oder was auch immer Nachrichtenkanäle mit der Familie sich Nachrichten schreiben. Die finden das genauso toll, Urlaubsfotos von den Enkelkindern sich übers Handy zu schicken und in der Kaffeerunde einmal rumzuzeigen. Also der Bedarf ist da, das können und das wollen eigentlich auch, nur die Lösungen fehlen. Ist das eine Zielgruppe, die bisher so ein bisschen vernachlässigt wurde oder gibt man sich bei den Alten, die damit nicht aufgewachsen sind, sowieso mehr keine Mühe mehr?
Also man gibt sich Gott sei Dank zunehmend Mühe. In der Vergangenheit war es ja oftmals so, dass Marketing-Experten gesagt haben, mit dem Alter von 49 Jahren endet für uns das Konsumentenleben und alles, was danach kommt, das beachten wir nicht mehr. Das hat sich ja zum Glück verändert, aber die Menschen wollen halt im Restaurant nicht den Seniorenteller haben. Mhm. Sie wollen auch nicht das Seniorenauto haben.
Den Sugar-Daddy-Becher oder was wollen sie da haben?
Ja, nee, die wollen einfach ganz normal behandelt werden. Mhm. Menschenfreundlich ist seniorenfreundlich, sage ich immer. Also Supermärkte, die etwas breitere Gänge haben, die sind nicht aus meiner Sicht seniorenfreundlich, sondern die sind menschenfreundlich, die sind familienfreundlich, die sind freundlich für Kinderwagen, die sind freundlich für Gehhilfen, die sind freundlich für alles. Ja.
Und sag mal, dieses Senior Living, sagst du ja auch, hat damit was zu tun, dass eben die Menschen nicht mehr so richtig altern oder altern wollen oder altern können. Ich meine, wenn man sich das jetzt mal so anschaut, man sagt das ja selber bei sich ja immer, ja, ich werde eigentlich gar nicht älter, nur alle anderen um mich herum. So, und dann schaut man mal so um sich herum und muss aber irgendwie doch feststellen, dass die Leute, die heute 40 werden oder 50 werden, wo man sagt, ja, das hätte ich aber nicht gedacht. Du siehst 10 Jahre jünger aus. Und gut, es gibt jetzt einen, Philipp Amthor, da sagt man ja, das ist der älteste 26-Jährige, den es gibt auf der Welt. Aber alle anderen, die, ja, da hat man nicht das Gefühl, dass sie wirklich älter werden und so richtig alt aussehen. Hast du da eine Erklärung für? Woran liegt denn das?
Natürlich werden die Menschen im Durchschnitt älter, Gott sei Dank. Die Medizin ist besser, die Umwelt wird besser, auch wenn wir immer schreien, es ist alles ganz furchtbar. Also das wird alles besser, die Ernährung wird besser, die Arbeit wird besser im Vergleich zu früherer Arbeit in Kohlekraftwerken etc. Also auch wenn wir immer sagen, das ist noch bei weitem nicht gut genug, unter dem Strich muss man erstmal sagen, alle diese Rahmenbedingungen verbessern sich konstant. Dadurch werden die Menschen älter. Aber auch die Medizin tut natürlich ganz, ganz viel. Wenn wir uns heute mal anschauen, dass die menschliche DNA nicht nur entschlüsselt ist, sondern im Prinzip von uns auch umprogrammiert werden könnte, dann wird einem ja schlagartig klar, oh Gott, was heißt denn das?
Oh ja, sag mal, du hast mir ja vorhin was erzählt, dass es schon vor ein paar Jahren in China das erste Designer-Baby gegeben hat oder zur Welt gekommen ist oder gezüchtet wurde. Ist das jetzt eine Geschichte oder stimmt das wirklich?
Also 2015 ist in der Tat in China das erste Baby zur Welt gekommen, wo im Prinzip bestimmte Dinge designt und konfiguriert wurden. Das klingt komisch, das Wort gezüchtet klingt noch komischer,
ja,
was du gerade verwendet
hast. Das habe ich jetzt
auch
mit Absicht so ein bisschen benutzt, weil das
du
mich irgendwie anders…
Bist aber auch ein
Provokateur. Ja, das ist ja wirklich, also es hat mich so ein bisschen an Dolly erinnert, wer es noch kennt, das kleine
das
Schaf.
Das Klonschaf, ja. Also natürlich gibt es wahnsinnige Diskussionen. Man kann sich auch vorstellen, wer die Beteiligten sind. Da ist einmal die katholische Kirche, die sagt, ihr dürft nicht in Gottes Handwerk hineinpfuschen, das dürft ihr nicht machen. Auf der anderen Seite steht ein Mediziner, der sagt, ich kann ein Menschenleben retten, weil ich eine schwere Krankheit aus der DNA mit der Chromosomenschere rausschnipseln kann. Und damit könnte der Mensch heute bereits 150 Jahre alt werden, wenn wir alle diese Krankheiten rausschneiden und die DNA umprogrammieren.
Sag mal, ich weiß ja nicht, inwiefern du das jetzt medizinisch weißt, aber das kann man nicht machen, während man lebt, ne? Das geht erst, es geht nur ganz zum Anfang. Oder kann man noch zu Lebzeiten sagen, so hier ist irgendwas, das schnibbel ich jetzt in dem Sinne aus der DNA? Das
geht, oh ja, natürlich.
Das geht auch.
Ja. Na klar.
Also ich kann jetzt, wenn ich merke, oh, mir geht es irgendwie gerade nicht so gut, fahre ich nach China und sage nochmal, komm, gib mir nochmal 10 Jahre drauf, oder?
Ja, also es ist nicht so wie das Handy aufladen, aber und du musst auch gar nicht nach China fahren. Also ja. die Medizin ist mittlerweile auf der ganzen Welt so weit. Die DNA ist ja nur ein Beispiel. Ein toller Bereich ist ja auch der 3D-Druck für Kniegelenke, für Knochen, für das Herz.
Absolut gut. Also ich habe das auch gelesen, dass es eben gewisse Organe aus dem 3D-Drucker dann geben soll. Ich meine, gut, die Frage ist dann nur noch, inwiefern das mit richtiger Biomasse so funktioniert, dass das eben auch eingepflanzt werden kann. Aber das ist die Zukunft, ne? Letztlich, wenn irgendwas kaputt geht, so ein bisschen wie so ein Ersatzteil, was man sich dann aus dem 3D-Drucker dann holt, ja?
Ja, also ich würde jetzt nicht empfehlen, das selbst zu Hause zu machen, aber
für 99 Euro kriegen Sie diesen 3D-Drucker und Sie können sich das zweite Herz selbst ausdrucken. Yay! Ja, das wäre es, ne? Überleg mal.
Ja, also was man jetzt ja gesehen hat vor wenigen Wochen, ist in Tel Aviv das erste 3D-Herz ausgedruckt worden, noch nicht in Originalgröße, aber ich gehe davon aus, dass innerhalb der nächsten 12 Monate das erste 3D-Herz beim Tier ausprobiert wird und dass es in circa 5 Jahren soweit sein sollte, dass es auch für den Menschen einsetzbar ist. Und das wäre ein Segen natürlich. Wie viele Menschen warten auf ein Spenderherz oder auf ein Organ und erleben es einfach nicht mehr, dass dieses Organ ankommt.
Ja, oder halt dann auch meistens dann diese skandalösen Organtransplantationsgeschichten, wo es dann eigentlich jemand anderen treffen sollte und leider jemand sich auf die Liste gekauft hat und vor demjenigen dran ist. Ne? Also solche Sachen, die werden dann auch wegfallen, weil es alles vielleicht ein bisschen demokratischer jederzeit verfügbar wird. Oder wird es trotzdem so bleiben, dass es immer nur solche Lösungen sind für die Leute, die ganz oben sind, für die oberen 10.000 oder was? Wie läuft das?
Naja, im Moment, es ist ja wie bei jeder Innovation. Am Anfang ist sie extrem teuer und aufwendig. Und es besteht immer die Gefahr, dass bestimmte Menschengruppen einfach auf der Prioritätsliste weit oben stehen und andere gar keinen Zugang haben zu dieser Technologie. Das ist dramatisch, aber das war in der Geschichte der Menschheit schon immer so. Das wird zum Glück immer besser, es wird aber nicht schlagartig aufhören.
Ja, und das ist natürlich auch ein guter Ausblick, wenn man sich überlegt, dass insbesondere bei solchen Spenderorganen eben auch andere Menschen ja abgewogen werden muss, brauche ich jetzt diesen Organspendeausweis, soll ich es machen oder nicht? Ich selber habe immer Sorge davor, dass dann doch mein Leben frühzeitig beendet wird, weil man sagt, nach einem schweren Unfall vielleicht, boah, der ist Organspender, alles klar, dann haben wir nochmal drei Leute gerettet, indem wir hier, keine Ahnung, Herz, Leber und Nieren nochmal verteilen können. Und das wäre natürlich dann in gewisser Weise so eine Sicherheit auch für die Zukunft, dass man insbesondere bei solchen Sachen, wenn man jahrelang auf irgendetwas wartet, dann eine Lösung bekommt. Sag mal, jetzt haben wir über dieses Senior Living gesprochen, Individualisierung. Also wenn ich mir jetzt alte Filme von früher anschaue, wo es dann schon um das Jahr 2050 geht, da sieht man ja wirklich auch Leute mit, weiß ich nicht, mehreren Organen außerhalb des Körpers, ohne da jetzt näher drauf einzugehen. Bunte Haare, drei Augen, gepierst und tätowiert und keine Ahnung, was alles da so an Kunstideen da entstanden ist. Also so ein bisschen gehen wir in diese Richtung ja schon hin. Ne? Im Prinzip die Haare werden immer abgefahrener, die Piercings völlig langweilig geworden. Mittlerweile sind es, weiß ich nicht, Brandings oder die Teile, die man unter der Haut da langfahren lässt und so. Also gibt es da irgendwann noch eine Steigerung oder, weiß ich nicht, lässt man sich aus dem 3D-Drucker noch einen Arm auf dem Rücken drauf nähen oder was soll denn als nächstes kommen?
Ich glaube nicht, dass da die Fantasie völlig durchdreht. Das hat natürliche Grenzen und ja, der ein oder andere experimentiert gerne und es wird immer ein paar crazy Menschen geben. Wir werden ja irgendwann mal über das Thema Connectivity auch sprechen. Es gibt heute bereits 50.000 Menschen, die haben einen AirFit-Chip im Handballen implantiert, weil sie sagen, hey, da sind alle meine Daten drauf, damit mache ich meine Haustür auf, damit starte ich mein Auto, damit checke ich im Flieger ein, damit öffne ich meine Zimmertür im Hotel, damit bezahle ich an der Kasse. Ja, geht, ist längst möglich, aber viele dieser neuen Technologien wollen wir auch gar nicht haben.
Also, das war heute super spannend, total interessant. Ich werde jetzt mir, glaube ich, gleich erstmal ein Tattoo auf meinem Piercing stechen lassen, um mal zu gucken, wie das aussieht. Nein, Spaß, ich habe sowas alles nicht und möchte das auch gar nicht haben. Noch nicht. Jetzt gehen wir gleich mal in den Keller und gucken, ob wir da noch irgendwo diesen Spinner finden, der da irgendwie leuchtet. Du kannst mal gucken, wo du deinen hast und dann werden wir gleich mal hier noch eine Runde um die Wette spinnen. Und ihr könnt uns fleißig in die Kommentare reinschreiben, wie ihr heute die Folge gefunden habt, was ihr denn für Fragen vielleicht habt. Wenn es gut läuft, können wir die vielleicht schon beim nächsten Mal beantworten oder noch ein paar Sachen klären. Schreibt uns gerne unter The Next Podcast bei Instagram oder bei Facebook oder auch als E-Mail an podcast@p-moderation.de. Ich habe mich sehr gefreut, Stefan. Es war heute super interessant und
ich ende wie immer: Stay innovative.
The Next. Innovation und Startups. Ideen für morgen. Beyond the Horizon.